Deutschlandfunk. Streitkultur.
Am Mikrofon Jan Drees, live aus Klagenfurt, wo heuer die Bachmann-Preistage stattfinden, mit einer Streitkultur zu dem Thema: Braucht Literatur Wettbewerbe?
Rankings, wohin man auch blickt, woher diese Sucht, auf einmal alles nach Charts zu sortieren?
Qualität oder Quantität, worum geht's?
Wenn ein Buch einen Preis bekommt, wenn es vielleicht gar der Deutsche Buchpreis ist oder wenn der Autor den Nobelpreis kriegt, dann wirkt das in aller Regel verkaufsfördernd.
Gleichwohl ist es natürlich so, dass die Gegenliste der prominenten Nicht-Nobelpreisträger in Wahrheit die kanonischen Autoren des 20. Jahrhunderts sind. Man muss sagen, sie haben sehr viele wichtige Autoren übersehen.
Der historische und literarische Kanon definieren sich gerade dadurch, dass sie das Meinen und Beurteilen mehrerer Generationen spiegeln.
Ein Platz 1 auf der Bestsellerliste sagt nichts über die Qualität eines Buches aus, nichts darüber, ob es mir gefallen wird oder nicht.
Wir sind durch das Internet und so weiter längst auf dem Weg zu vielen verschiedenen kleinen Listen statt der einen großen Liste.
Sie hörten gerade die ersten Statements von verschiedenen Akteuren des Literaturbetriebs zu unserer Streitkulturfrage: Braucht Literatur Wettbewerbe? Bei mir im Studio sind Gerrit Bartels und Michael J. Stephan, die nächsten 25 Minuten miteinander streiten werden. Gerrit Bartels hat Humanmedizin in Göttingen und Berlin studiert. Er hat auch als Arzt gearbeitet in der inneren Medizin und in der Psychiatrie. Er war Kulturredakteur der TAZ von 1998 bis 2006 und arbeitet nun als Literaturredakteur des Berliner Tagesspiegels seit dem Jahr 2006. Und Herr Bartels sagt, ja, Literatur braucht Wettbewerbe. Ihr Eingangsstatement bitte.
Ja, Literaturwettbewerbe lenken die Aufmerksamkeit auf die Literatur. Sie machen Bücher, Texte und ihre Autoren und Autorinnen erst interessant für ein größeres Publikum. Sie vermitteln Literatur und das auch für ein Publikum, das sich für Literatur womöglich gar nicht interessiert oder glaubt, sich dafür nicht interessieren zu können. Und dann von Themen hört, von Stoffen, die es womöglich begeistert. Und dann bemerkt dieses Publikum, Literatur ist nicht nur was für Fachleute und auch nicht nur was für intellektuelle Kreise. Und so wenig sich Literatur vergleichen lässt, hier keine Noten verteilt werden können, das ist ganz klar, weil es so viele unterschiedliche Formen, Stile und Stoffe gibt. Sehr wohl lässt sich gute von nicht so guter und von schlechter Literatur unterscheiden, lässt sich darüber diskutieren. Steht die Analyse vor Geschmacksurteilen, ist der Wettbewerbscharakter motivierend für Autoren und Kritik, vor allem wenn die Sache wirklich ernst genommen wird. Ganz abgesehen davon, Wettbewerbe, Buchpreise sind auch ökonomische Trigger. Autoren, die im Fernsehen vorlesen, wie jetzt beim Bachmann-Wettbewerb, die für Preise nominiert sind, haben immer unabhängig vom Verkauf ihrer Bücher, die dann veröffentlicht werden, die Chance, durch diese Preise, durch diese Wettbewerbe Geld zu verdienen.
Das Eingangsstatement von Gerrit Bartels, Literaturredakteur des Berliner Tagesspiegels. Er sagt, ja, Literatur braucht die Wettbewerbe. Ebenfalls hier im Studio ist Michael J. Stephan. Er arbeitet als Fotograf, Autor und Kurator. Zusammen mit seiner Partnerin Susanne Schleier hat Michael J. Stephan zahlreiche Ausstellungen gehabt, Förderungen und Stipendienaufenthalte zugeschrieben bekommen. Das von Michael J. Stephan geschriebene Roman-Memoir 9 Tage wach stand 2017 und 2018 insgesamt 67 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste und er sagt, Literatur braucht keine Wettbewerbe. Ihr Eingangsstatement bitte.
Den Begriff der Literatur würde ich jetzt mal ausweiten in Richtung überhaupt Kunst, weil sich ja dieser Wettbewerb voll auf die Kunst erstreckt hat, und nehme den jetzt mal mit aus eigenem Grunde. Und mir misshakt generell die Idee der Bewertbarkeit des Wettbewerbs, weil, wenn wir jetzt von netten Ausnahmen ausgehen, und da bin ich d'accord, die haben auch ökonomische Ambitionen, sehe ich da Marketing-Experten ihr Programm abspielen. Das wird benutzt. Und ich will das jetzt gar nicht so weit ausführen, aber das ist so ein extremer Grundzweifel, der mir da einfach immer wieder hochkommt. Und ich nehme wirklich Exzept, der Ort, an dem wir sind, hier in Klagenfurt, das nehme ich mal wirklich raus, weil das eine ganz andere Form hat. Aber ich begegne der Idee der Bewertung, des Abwertens und besser, schlechter. Aus diesen Gründen heraus generell bin ich also extrem aufgeräumt skeptisch.
Herr Bartels, da haben Sie jetzt die Gegenposition von Michael J. Stephan gehört. Es ist klar, dass wir uns hier nicht nur mit der hehren, schönen, wahren, guten Literatur beschäftigen, sondern dass wir uns in einem durchprofessionalisierten Betrieb inzwischen befinden, in dem es Schreibschulen gibt, Stipendien, Preise. Welche Funktion kommt denn in diesem ganzen Ausbildungs- und Fördersystem die Literaturwettbewerbe zu?
Naja, die eigentliche Funktion ist ja dieses Fördern von Literatur und im besten Fall, oder es ist ja eigentlich das Fördern von Literatur, ist natürlich ein Fördern von Leuten, die noch nicht so viel geschrieben haben, die das Schreiben lernen. Es gibt den Open-Mic-Wettbewerb beispielsweise in Berlin. Da werden ganz junge Autoren, ganz junge Autorinnen eingeladen und da werden Texte bewertet. Das sind erste Texte von denen, das sind erste Veröffentlichungen von denen und ja, da ist es absolut sinnvoll, dass dann über diese Sachen ja A gesprochen wird und dass sie dann eben B auch ja in ja einer Form von Ranking, also das ist ja dann kein Ranking, sondern da gibt's dann die ersten drei Preise, dass es da eben auch einen Preis gibt. Das ist motivierend, diese Art von Preisen. Und die Leute, die keine Preise da gewinnen, die Schriftsteller und Schriftstellerinnen, können sich dann auch immer noch mal überlegen, ja, woran lag es denn? Die Texte, sie werden eben, wie gesagt, sie werden kritisiert, sie werden besprochen. Sie haben also die Möglichkeit, sich zu verbessern dadurch. Und Marketinginstrumente, wie Sie es gesagt haben, das ist eben in der Literatur, ist es dann doch noch ein bisschen anders. Es ist halt ein sehr ganzheitliches System, was es in der Literatur gibt. Aber ich glaube, dass jetzt bestimmte Firmen, also dass da Marketing-Experten im Hintergrund sitzen, die dann halt bestimmte Literatur fördern, da könnten wir uns drüber streiten wahrscheinlich. Da bin ich gespannt, was Sie sagen.
Genau, Herr Stephan, Sie haben gerade dieses Argument gehört. Sind Literaturwettbewerbe gerade zur Nachwuchsförderung nicht ein Relikt aus einer alten Zeit? Also jüngere Autorinnen und Autoren können sich ziemlich gut selbst vermarkten auf Instagram, auf YouTube und dergleichen.
Das finde ich sogar fast überzeugender. Da bin ich vollkommen Ihrer Meinung. Die Liste, ich habe mal aus Versehen eine Liste in die Hand bekommen, wo man sich überall bewerben kann mit Texten. Und da habe ich Angst bekommen. Und der größte Teil der ausrichtenden Preise, also ausgerichteten Preise, die Herkunft dieser Mittel kam direkt aus der Privatwirtschaft. Und diese Schecks wurden nicht im kleinen Kämmerchen überreicht, sondern immer vor laufender Kamera. Da war auch sehr groß der Name des Stifters drauf. Und nun will ich ja nicht eine private Initiative generell in Abrede stellen. Und wir wissen, dass der geringere Teil die öffentliche Hand trägt. Also die sind ein bisschen aus diesem Wettbewerb rausgenommen. Und wir müssten natürlich auch sagen, Open Mic ist ja genau eigentlich dafür erdacht worden, um diesem Prinzip hier nicht mehr folgen zu müssen. Wer beruft die Jury? Ja, wer sagt dem Scharfrichter, du bist Scharfrichter? Also mal überspitzt gesagt. Das waren ja alles Konzepte, die so ein bisschen fragwürdig sind. Wer ist da drin, wer ist nicht drin? Wer wird natürlich, wenn jetzt eine Kärntner Jury zusammentritt, werden garantiert zwei Kärntner Künstler mit aufkreuzen auf der Liste, von denen wir nie was gehört haben. Das finde ich eigentlich gut. Aber wir haben immer diese Richtung drin, wer macht da was? Und ich finde ja Open Mic eigentlich fast das beste Beispiel, weil mir das sofort eingeleuchtet hat, dass man genau diese Prinzipien irgendwie vom Tisch haben wollte.
Wir haben also zwei Arten der Bewertung, was eine Jury ist. Die Jury kann ein Förderer sein, die Jury kann aber auch aus Scharfrichtern bestehen. Herr Bartels.
Also das eine schließt eben, wie Sie sagen, ist das andere nicht aus. Nur die Jury, ja, wer besetzt Jurys? Natürlich ist es im besten Falle, sind es immer Jurys, die besetzt werden mit Leuten, die sich auskennen, die eben schon mehr als einen Text gelesen haben, die hunderte Texte gelesen haben, die Literaturkritiker sind. Beim Deutschen Buchpreis ist es so, da gibt es eben einen Buchhändler, Literaturkritiker, da gibt es auch andere Leute aus dem Literaturbetrieb. Das ist ja eine sehr bunt zusammengemischte Jury, da sitzen ja nicht nur Kritiker. Das sind alles Leute, die sich immer mit Büchern beschäftigen, die ganz andere Zugänge auch zur Literatur haben. Und also das ist ein Argument, die Jurys, also wie die sich zusammensetzen und was die natürlich dann teilweise wieder für Geschmäcker haben, was sie für eine Art von Literatur am meisten schätzen, ist der ewige Streitpunkt, der aber trotzdem die Preise an sich nicht entwertet dadurch, dass man dann halt sagt, naja, das ist jetzt irgendwie eine schlecht zusammengesetzte Sicht. Wo kommt da das Scharfrichtertum her? Und dieses Scharfrichtertum hat dann natürlich immer seine Bewandtnis. Das sehen wir hier in Klagenfurt auch.
Scharfrichter urteilen, sie können möglicherweise aber auch Karrieren verhindern, anstatt zu fördern. Oder Herr Stephan?
Absolut. Ich habe das traurigste Bild einer verhinderten Karriere ist ein kleiner schwarzer Mann, der im Schnee liegt. Der hat 3 Romane geschrieben in Berlin und dann, als er sich zurückgenommen hat, wurde auch seine Schrift immer kleiner. Das ist jetzt schon hinreichend bekannt. Dann liegt dieser arme Mann im Schnee, da ist er tot und hat einen Spaziergang nicht überlebt. Der ist übersehen worden. Kann passieren. Das schönste Beispiel, was ich kenne, ist, dass ein junger Erbe nach Norddeutschland fährt und zu einem Autor geht und sagt, sie werden garantiert niemals einen Nobelpreis kriegen, solange sie Bettelpakete schicken, was er wirklich gemacht hat, an Beamte und so. Ich finde, sie sollten das Preisgeld kriegen. Und ich habe aus dem Munde dieses Mannes die wahre Geschichte gehört. Das hätte er sich gar nicht getraut, weil er den so bewundert hat.
Wir müssen kurz einhaken. Sie reden von Jan-Philipp Reemtsma, der zu Arno Schmidt in die Bargfelder Heide gefahren ist
und hat einen sehr vorsichtigen Touch-up gemacht mit diesem Satz. Sie werden es nicht bekommen. Hier ist der Preis, wäre da gar nicht angekommen. Das wäre bei Schmidt gar nicht passiert. Also ganz elegant. Das ist jetzt der elegantere Weg. Und jetzt müssen wir natürlich überlegen, ich gehe einfach mal einen Schritt zurück. Ich finde die Förderung von, bleiben wir bei der Literatur, die epischen Flächen, alle diese fast, und für mich, ich kann Ihnen das nicht erklären, weil ich kein Literaturwissenschaftler bin, ich bin nur Leser und schreibe auch. Diese Aufgabe kann man eigentlich nicht irgendwem überlassen. Das würde ich wie Bildung viel, viel höher ansiedeln. Und mir hat mal eine Geschichte gefallen, in Frankreich hat ein Kulturminister eine Zahl gesagt. Das wollte der vom Jahresbudget der Republik Frankreich auf den Tisch haben für Kultur. Und das hat er dann auch bekommen und rausgefordert. Das war Jacques Lang. Da musste auch das Pompidou-Zentrum mit ein neues Dach kriegen, aber er hat es einfach gemacht. Und eigentlich ist das die Stoßrichtung, die ich meine. Das sollte man sich gar nicht sich selbst überlassen, sondern zu einer Aufgabe einer Gesellschaft machen und jetzt nicht hoffen, dass ein Autor auch mal ein Preisgeld kriegt, damit er ökonomisch durchkommt.
Kerbate, Sie grummeln schon.
Nee, ich habe da kann man gar nichts gegen einwenden. Das finde ich würde ich sofort auch unterstützen. Würde jetzt einfach nur mal die Frage stellen, wie sehe es in der deutschsprachigen Literatur in Deutschland mit der Literatur aus? Gäbe es eben nicht diese Wettbewerbe? Gäbe es nicht den Deutschen Buchpreis, die Preise, die es in Leipzig, also die seit 15-20 Jahren gibt es ja diese Preise bei den Buchmessen, gäbe es nicht die vielen Preise und Stipendien, die natürlich dann auch wiederum von Firmen finanziert werden. Ich sehe da erstmal überhaupt kein Problem. Also es ist der Literatur eigentlich nur förderlich. Es ist auch ökonomisch für die, also es gibt ganz viele Autoren und Autorinnen, die leben eben nicht vom Verkauf ihrer Bücher, sondern sie leben davon, dass sie eben hier und da mal einen Preis kriegen, dass sie hier und da mal ein Stipendium kriegen, um dann wieder ihre Bücher schreiben zu können. Und das ist ein System, ein Fördersystem, da kann man gar nichts gegen einzuwenden haben.
Herr Stephan, Sie sagen ja, warum eigentlich nicht? Man hört ein bisschen heraus, dass Ihnen missfällt, dass es eine Jury gibt, die entscheidet, die den Daumen hoch und den Daumen runter machen kann und dass das Geld nicht automatisch ausgezahlt, ausgegeben wird. In der Schweiz gibt es ja ein etwas anderes Modell. Vielleicht mögen Sie das mal vorstellen.
Das ist mir sozusagen nur über die Lyrik bekannt, weil in Berlin Schweizer Lyriker in Cafés arbeiten und mir dann erzählen, wovon sie in Wahrheit leben. Und das ist ein extrem offenes System, also viel sorgfältiger ausgedacht. Und die sind Nutznießer, obwohl sie in Berlin leben, des Schweizer Systems. Die haben also offensichtlich unglaublich mehr Orte, an denen sie Leute parken können. Da kriegen sie ein bisschen Geld und können da arbeiten. Das hat mir nur so eingeleuchtet, dass es eben doch sich die Gesellschaft zur Aufgabe macht und nicht sich selbst überlässt. Denn das heißt Ökonomie. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass es Künste gibt, die man nie dieser eiskalten Ökonomie aussetzen sollte und gar nicht fragen, na, da machen wir noch ein paar Preise, damit die überleben. Ich finde es eigentlich ein Almosen einer Gesellschaft und das ist mein Hauptkritikpunkt.
Ja, das ist hat was mit Schwärmerei zu tun. Das finde ich ein bisschen blauäugig. Kunst ist Ökonomie und gut, wir reden hier über Literatur. Das läuft das auf so einem etwas kleineren, in so einem kleineren Rahmen. Aber und gucken sich den Kunstbetrieb an und was da für Preise aufgerufen werden. Und also das ist wirklich die reinste Ökonomie und das hat sich so entwickelt. Und ich weiß auch nicht, eine Kunst und eine Literatur, also wo es eben eine Motivation nicht gibt. Also wo man automatisch eben durch die Gesellschaft, durch bestimmte offizielle Stellen einfach so sein, ja wie ein Gehalt Geld kriegt, das wirkt irgendwie, glaube ich, auch kontraproduktiv.
Wir haben das in der Theaterszene, da gibt es Hausschriftsteller, die beim jeweiligen Theater angestellt sind, dort dann arbeiten können. René Polesch beispielsweise hat sich mit solchen Anstellungsverhältnissen eine immerhin beachtliche Karriere zusammen inszeniert. Das klingt jetzt so lapidar, ist aber gar nicht lapidar gemeint. Ich bin ein großer Fan von René Polesch. Sie sagen, Herr Bartels, wir brauchen diese Wettbewerbe, wir brauchen auch die Jury, weil sie die Literatur fördert. Jetzt gibt es ein Statement, das habe ich vor einer halben Stunde bei Facebook gelesen von Katharina Schultens. Katharina Schultens ist eine Schriftstellerin, die hier bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt den Preis eröffnet hat, das Wettlesen eröffnet hat mit einem Romanauszug aus Urmünder. Und sie ist gar nicht zufrieden damit, wie das hier läuft und sieht sich eher demotiviert. Ich habe einen Teil ihrer Facebook-Nachricht, die sie öffentlich für die Leute ausgestellt hat, mal einsprechen lassen und wir hören mal kurz rein.
Literaturblogger, die dir gleich zu Beginn der Lesung eine Nasen-OP nahelegen. Bekannte und von dir hochgeschätzte Feministinnen mit großer Reichweite, die Likes sammeln, indem sie dich offenbar allein auf Basis deines Aussehens und/oder Auftretens als höhere Tochter eines reichen Kommerzienrats in einem von dir nicht identifizierbaren oder erfundenen Zitat abqualifizieren. Literaturmarketing-Experten mit ebenso großer Reichweite, die schon vor Beginn der Lesung den Auftritt süffisant kommentieren und dann nach einer halben Seite der Meinung sind, der Text eigne sich maximal als Fächer. Andere geschätzte Kolleginnen mit noch größerer Reichweite, die einen bewusst als Demaskierung der Figur gesetzten Dialog als Mutterkitsch in Grund und Boden hämen. Fazit: Ich hoffe, und es ist eine inständige und wahrscheinlich glücklicherweise auch realistische Hoffnung, keinen oder zumindest nicht einen der größeren Preise zu bekommen. Wenn das die Bedingungen sind, unter denen Literatur öffentlich diskutiert wird, schreibe ich lieber für die Schublade oder bleibe unter ferner Liefen.
Ein Ausschnitt aus dem ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde alten Facebook-Statement von der Autorin Katharina Schultens, die hier den Wettbewerb eröffnet hat. Sie greift den Wettbewerb an, allerdings nicht auf die Art und Weise, wie man es vermuten würde, sondern auch mit dem ganzen Hintergrundrauschen, sieht sich geradezu demotiviert, sagt, wenn ich so etwas aushalten muss, um einen Preis zu bekommen, schreibe ich lieber für die Schublade. Würde das nicht gegen jede Form von Wettbewerb sprechen, wenn eine Autorin, die ja relativ gut auch weggekommen ist in der Jury-Diskussion, sich hier demotiviert fühlt in Klagenfurt?
Also ich bin jetzt eigentlich ein bisschen sprachlos, ob dieser Zitate, die ich hier gerade gehört habe, weil ich mich frage, in was für einer Welt lebt sie, wenn sie sich sowieso überhaupt entschieden hat, hier aufzutreten. Es ist ja nicht so, also es geht seit 10 oder 15 Jahren, gibt es einen großen Resonanzraum in den sozialen Medien auf diesem Wettbewerb und das weiß man, dass es halt eben unwahrscheinlich viele, ja, also dann viele Leute aus dem Betrieb zumindest gucken und also natürlich auch ihre Häme über die Autoren und die Autorinnen gießen. Und mir kommt das wirklich wie so ein bisschen so, ja, irgendwie ein, ja, jetzt, ich sage nochmal das Wort, ein blauäugiges Beleidigtsein vor und bin ja wirklich ein bisschen, ja, nicht entsetzt jetzt nicht, aber schon sprachlos, weil was will sie? Warum ist sie aufgetreten? Und für die Schublade schreiben, klar, aber sie hat ja auch ein Ziel verfolgt, als sie sich hat hier einladen lassen. Das hätte sie sich auch alles vorher überlegen können.
Herr Stephan, spielt das Zitat, das Sie gerade eben gehört haben, von Katharina Schultens Ihnen in die Karten, wenn Sie sagen, Literatur braucht Wettbewerbe in dieser Art und Weise nicht?
Nee, meine ich nicht so. Das ist natürlich die Gretchenfrage, wer fährt nach Klagenfurt ins Fernsehen, wenn er da nicht will, dass er im Fernsehen liest. Also das kann ich auch nicht so gut beantworten. Und das finde ich, ich weiß, ich kann das Motiv nicht ganz durchschauen. Das ist eigentlich der Grund. Ich meinte ja grundsätzlich, dass man den allgöttlichen Markt, der alles macht, die Ökonomie, die, ich habe eine Literaturkonferenz mal beigewohnt, da wurde 2 Tage über Nachhaltigkeit geredet, da ist es niemandem schlecht geworden dabei, da wurden Sätze runtergehauen und irgendwie, die könnten aus jeder Laudatio kommen, also wirklich Allgemeinplätze reiten sich an Allgemeinplätze. Das sich selbst zu überlassen, war die Frage. Und natürlich ist es ein gutes Argument von Ihnen, Herr Bartels, zu sagen, das machen wir ja gerade nicht. Wir sortieren aus, wir geben uns Mühe, wir geben uns richtig Mühe. Wir machen hier eine öffentliche Unterhaltung draus, Diskussion. Der können wir folgen oder nicht? Wir haben ja immer eine Meinung. Und so subtil wie unsere Meinungsbildung ist, ist ja auch die Jury irgendwie mal dazugekommen. Wir bewegen uns also in einem wahnsinnig organisierten Kanon, und wo die Regeln, Marktregeln, auch ausgehoben sind, weil es ja einer ganz anderen Linie folgt. Ja, ich plädiere einfach dafür, dass man es nicht selbst sich selbst überlässt. Und irgendwie, ich höre auch so ein bisschen Beleidigung daraus von der Dame. Mhm. Kann ich eigentlich verstehen. Ja, die Munition ist da, aber diese Regeln würde ich eben irgendwie ich bin jetzt auch kein Utopist und kann jetzt hier irgendeinen Sonnenstaat zusammenbasteln, in dem das alles funzt. Und ich bin in der DDR groß geworden. Die haben das versucht. Aber dann ist jemand wie Brasch, der mal eine Ecke hatte, sofort rausgeflogen. Ich weiß, welche Konsequenzen solche Steuerideen haben. Ist mir alles bewusst und trotzdem bin ich nicht wirklich zufrieden.
Der Komponist, ja bitte.
Ich würde vielleicht jetzt auch noch mal auch für den Wettbewerb hier in Klagenfurt, aber auch für die Buchpreise in Leipzig und Frankfurt auch nochmal sprechen. Als Literaturkritiker, also die Hoffnung ist ja eigentlich auch immer, Tendenzen in der Literatur zu entdecken. Da sind 18 oder 14 Texte jetzt, die gelesen werden. Und es kommen immer wieder bestimmte Formen von Texten, die es so vor 5 oder vor 10 Jahren noch nicht gegeben hat. Es gibt ein Übermaß dann an Büchern eben bei den Preisen, die nominiert werden, die eben bestimmte Entwicklungen in der Literatur und darüber hinaus dann auch bestimmte Entwicklungen in der Gesellschaft eigentlich ganz schön abbilden. Und dafür sorgen eben auch diese Art von Preisverleihungen, also jetzt wenn sie tatsächlich so in diesem Wettbewerbscharakter haben, mehrere Bücher gegeneinander gestellt werden oder eben wie hier eben 14 Texte gelesen werden.
Und doch sind manche überrascht. Der ungarische Komponist Béla Bartók hat gesagt, Wettbewerbe seien etwas für Pferde und nicht für Künstler. Ist es so? Sollte der Künstler sich jetzt im Wettbewerb stellen oder sollte er es lassen?
Das hieß, wir müssen ja auch aufpassen mit dem Begriff. Der Wettbewerb ist eine zutiefst uns eigene, vielleicht schon in der Höhle erworben vor 40 Millionen Jahren. Das muss sehr lange her sein. Der ist alt. Das ist ein Teil unseres Wesens. Und sich zu messen. Und wenn wir jetzt in eine Halle gehen und da wird der Grand Prix de Eurovision abgefeuert und dann wird die Strophe nochmal gesungen, halber Ton höher und wir schunkeln alle, das kann ich verstehen. Mir fehlen nur in vielen Hinsichten die Eckdaten, nach denen, also wenn ich eine echte Stradivari höre und eine falsche, kann ich die nicht unterscheiden, da fehlt mir das Fachwissen. Also verlasse ich mich auf Leute, die das wissen. Und ich habe niemals den Stand der Kritik angegriffen, Herr Bartel. Das ist klar, dass Sie den verteidigen müssen. Aber der steht gar nicht zur Disposition, sondern das Prozedere und das Offene. Und ich habe keine besseren Ideen. Ich kann das jetzt wirklich beim besten Willen nicht aus dem Stand lösen.
Ein guter Künstler, guter Schriftsteller, gute Künstlerin, gute Schriftstellerin müssen aus sich selbst heraus natürlich wissen, ich mache Kunst, ich schreibe Literatur, ich schreibe Bücher und der primäre Gedanke dabei sollte sicher nicht sein, reich und berühmt zu werden, sondern weil man aus einer Notwendigkeit, einer inneren Notwendigkeit, weil man dazu veranlagt ist, einfach nur dieses eine machen kann, Kunst machen kann, Literatur produzieren kann. Das ist natürlich der erste Gedanke. Alles andere folgt danach, aber ein Buch zu schreiben, nur um damit Geld zu verdienen, ist wirklich ein bisschen wenig.
Das kommt natürlich auch immer auf den jeweiligen Autor an. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Bestseller-Autor im Privaten gesprochen, deshalb nenne ich den Namen nicht, der gesagt hat, es gibt zwei Geschäftsmodelle im Literaturbetrieb. Es gibt auf der einen Seite die Autoren, die wollen ins Feuilleton, die bekommen Preise, die werden besprochen, mit denen setzt man sich literaturkritisch auseinander. Er erwartet das gar nicht. Er hat gesagt, sein Geschäftsmodell ist eben, dass er nicht von Preisen, die ihm verliehen werden, lebt, sondern er lebt von dem Buchpreis, den man zahlt, wenn man im Laden sein Buch kauft. Er hätte im Feuilleton auch gar nichts zu suchen. Das heißt, wir haben dort schon auch innerhalb der Literaturszene bei den Produzenten, nennen wir die Produzenten doch einfach mal klar Schriftsteller, zwei unterschiedliche Typen. Die einen sagen, wir wollen Literatur machen aus einer inneren Notwendigkeit, die wir als Literaturkritiker selbstverständlich gutieren, die wir dann auch untersuchen. Und die anderen sagen, nein, mein Wettbewerb ist der Wettbewerb um den Ladenpreis. Sie nicken die ganze Zeit lang, Herr Stefan. Wir haben noch eine gute Minute.
Nee, das ist ja ein verständliches Modell, weil es gar nicht abzielt, denn wir haben ja auch eine gewisse Antragsprosa, die sich entwickelt hat, eine vollkommen neue deutsche Sprache. Wenn man sich bewirbt in der Villa und da, das gibt es also, das ist ähnlich wie dieser Wettbewerb oder sagen wir die Konferenz, die ich da angesprochen habe. Das ist ja auch ein bisschen demütigend in meinen Augen, solche Texte ausformulieren zu müssen, damit es die anderen auch ja verstehen und sagen, das ist ja toll, das wollen wir fördern und das ein bisschen Soziales oder so. Ich habe auch noch ein paar ganz krude andere Bilder im Kopf, die außerhalb der Literatur stattfinden. Ich glaube, die muss ich jetzt mal schnell noch rausziehen, bevor wir zum Ende kommen.
Vielen Dank, Michael J. Stefan, vielen Dank, Gerrit Bartels. Wir haben gestritten in dieser Streitkultur über die Frage, braucht Literatur Wettbewerb? Und es ist beim Dissens durchaus geblieben, auch wenn es Annäherungen gab und da das ist doch schön, genau dafür sind wir hier hingefahren. Direkt im Anschluss geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit den Kollegen von Kultur heute. Darin unter anderem Seit 10 Jahren schon ist Pina Bausch tot, was mich als Wuppertaler berührt. Die Moderation hat dann Antje Allroggen und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.